Und auch in diesem Monat ist wieder passiert, Fahrräder sind krank geworden. Wir versuchen zu helfen in zwei ganz konkreten Fällen. Und zwar geht es einmal um einen Sattel mit Geräusch und dann geht es um einen Reifen, der so fest sitzt, dass er zu fest sitzt. Wir sagen aber erstmal, hallo Christiane.
Ja, hallo.
Und ich möchte hinzufügen, wir haben natürlich, weil wir hier keine leeren Versprechungen abgeben, einen reich gedeckten Tisch vor uns. Es gibt Oliven zur Feier der
letzten Episode mit Christiane.
Genau. Ja. Und zur Feier der Olive an sich. Lasst es euch schmecken.
Das ist aber schön. Sind das jetzt Shimano-Oliven oder?
Die sind
Magura-Oliven?
Ja, ich würde sagen, alles, was mit Mineralöl funktioniert, kannst du auch mit dieser Olive ansteuern.
Ja?
Ja, bei Bremsflüssigkeit, also bei Dot wäre ich vorsichtig.
Und welche Stützhülse nehme ich?
Du kannst es nur ausprobieren. Nur ja, genau.
Das ist ja wie bei uns in der Werkstatt.
Ja, siehst du. Aber jetzt mal schon an der Stelle.
Die Hörerinnen und Hörer können es nicht sehen, daneben liegt auch noch Feta.
Ja, das ist die Stützhülse, oder? Also die stützt genau. Hinterher, wenn man es dann angegessen hat.
Und es ist die Stelle in diesem Podcast, wo manche Leute wahrscheinlich ein kleines Hungergefühl bekommen, ein Hüngerchen, und andere sagen, Mensch, müsst ihr immer über Essen reden. Tja, tut uns leid. Wir reden jetzt über Fahrräder, die krank sind und die wir versuchen heil zu machen.
Das esse ich aber.
Ja, das ist vollkommen legitim. In dem Fall ist es legitim und es ist kein Kuchen, deswegen dürfen wir es auch machen.
Genau, wir fangen ganz leicht an. Markus hat uns geschrieben, der hat eine ganz
einfache. Mal sehen, ob es leicht ist.
Ja, das werden wir jetzt sehen. Mhm. Markus hat eine ganz einfache Frage und zwar möchte er wissen, gibt es eine einfache Art, wie man das Knarzen des Sattelgestänges zum Beispiel bei einem Ergon SMC4 Sattel vermindern oder verhindern kann? Der Sattel ist circa 4 Jahre alt. Also nach der Scheibenbremse ein anderer Dauerbrenner in diesem Podcast, das Knarzen, diesmal am Sattel. Was sagst du, Christiane?
Ja, Knarzen sind ja meine Lieblingsprobleme und Knarzen ist immer, wenn ne, zwei verschiedene Stoffe gegeneinander reiben und das kann man nicht ganz vermeiden, wenn man Bewegung irgendwo einsetzt, dass die eben aneinander reiben. Jetzt muss man da einfach so eine Art Gleitmittel oder sowas dazwischen bringen, dass das nicht mehr solche Geräusche macht. Genau.
Die Geräusche, die man jetzt hier hört, dass hier jemand ist, die kommen nicht von mir.
Ja, auch nicht von mir.
In dem Fall wahrscheinlich von mir.
Oh, Christian, ja, genau.
Aber lecker sind die Sachen.
Ja, jetzt wollen wir aber mal nicht ablenken. Oh. Das heißt, was ist die Lösung für Markus?
Na so eigentlich, wie du hier diese Antipasti angemacht hast, sozusagen mit Öl. Also mein Lieblingsöl ist da, glaube ich, hilfreich. Ballistol, deswegen, weil das versprochenermaßen, steht so auf der Verpackung, kein Gummi, kein Kunststoff angreift und die Klebverbindung auch so lässt, wie sie sind. Und da würde ich jetzt, also wenn es wirklich das Sattelgestell in der Aufnahme unter der Satteldecke ist, was da so knarzt, kenne ich auch, ja, gibt es manchmal, dann würde ich da ein bisschen von diesem Ballistol-Kriechöl reinsprühen, Universalöl heißt das, glaube ich, dann nochmal so ein bisschen hin und her ruckeln und dann sollte das Knarzen aufhören.
Hm, und wenn du sagst, du kennst es auch, kommt es öfter vor?
Ja, das kommt tatsächlich öfters vor.
Ja, knarzende Sättel?
Ja.
Aha. Warum?
Wegen der Bewegung des Sattelgestells. Man setzt sich ja drauf, ne? Und dann sitzen da 60 bis, weiß ich nicht, 100 Kilo auf so einer Satteldecke. Und dieses Gestell wirkt dann eben auch so ein bisschen wie so eine Feder. Man spreizt die so ein bisschen auseinander. Eher vorne und hinten, würde ich sagen, als links und rechts. Und da gibt es natürlich in dieser Aufnahme, das ist eine Steckverbindung, ne, dieses Gestell in der Satteldecke, in so einem, meistens so ein Kunststoff, irgendwas, Loch. da gibt es natürlich ein bisschen Bewegung.
Und
wenn es trocken ist und je trockener es ist, also je wärmer es ist, desto trockener ist es auch meistens dort, dann knarzt es eben. Und wenn man dann noch in der Hitze unterwegs ist und dann strengt man sich an und dann knarzt das die ganze Zeit, während man da den Berg hoch, dann wird es immer schlimmer, also im Kopf. Und Ballistol hilft da wirklich ganz gut. Man muss natürlich herausfinden, ob das Knarzen wirklich von dieser Stelle jetzt kommt. So klang das Problem ja und nicht von der Sattelstütze, der Verbindung zwischen Sattelstütze und Sattel und so weiter.
Das heißt, ganz klare Empfehlung von dir, Antiknarzöl, Ballistol. Geht aber vielleicht auch anderes.
Ich habe vieles anderes ausprobiert und
kommst
wenn ich
immer wieder
Tipps
zurück
geben darf, dann also ja, ist das das Vernünftigste.
Okay, dann hoffen wir, dass Markus damit seinen Sattel ruhig gestellt bekommt. Hast du schon mal erlebt, dass jemand seinen Sattel aus akustischen Gründen entsorgt hat, weil der sich nicht ruhig stellen ließ?
Meistens, also der Verschleiß geht ja weiter. Ne? Ich habe die ganze Zeit diese Bewegung, alles, was sich bewegt, geht irgendwann auch zu Bruch. Irgendwann ist die Hin- und Herbewegung zu viel. Meistens gar nicht für das Gestänge, sondern für die Satteldecke, also diese Hartschale sozusagen, wo drauf dann wieder so ein Stückchen Gel, Schaumstoff, manchmal nur Kunstlederüberzug oder irgendwie sowas drüber ist. Und die bricht eben auch irgendwann. Und dann muss man das natürlich austauschen.
Alles klar.
Fährt sich dann auch nicht mehr so bequem.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Dann kommen wir mal zum zweiten Fall. Jürgen, der grüßt uns aus dem Schwabenland. Wir grüßen zurück.
Schöne Grüße.
Genau, hier vom Elster Ufer. Vom Ufer der Elster.
Vom Elsterländle.
Ja, ja. Auch ganz gut. Er hat eine sehr schöne Geschichte geschrieben. Und zwar ist er in Vorbereitung für die diesjährige Alpextrem radeln gewesen, bei uns in der Nähe im Scheichtal, schreibt er. Dort war eine ältere Dame, schätze sie auf Mitte 60, mit ihrem schönen E-Bike liegen geblieben. Wie es sich gehört, habe ich gefragt, ob ich helfen kann. Ja, das wäre sehr nett. Die Dame war gut ausgestattet, er schreibt, dass das Rad einen guten Eindruck machte, dass ein Navigationsgerät am Lenker war und es handelte sich nicht um irgendwie ein einfaches Rad vom Discounter um die Ecke. Sie hatte auch ein Mini-Werkzeugset dabei, eine Luftpumpe, einen Ersatzschlauch. Kein Problem, dachte ich. Zusammen mit einem anderen Radler, der freundlicherweise angehalten hatte, haben wir die Steckachse demontiert und das Hinterrad ausgebaut. Doch dann kam die Ernüchterung. Trotz Reifenhebern war es uns nicht möglich, den Mantel von der Felge zu heben, um den neuen Schlauch einzuziehen. Klammer, war der Mantel vielleicht schlauchlos? Am Ende blieb mir nur die Option, ihr 5 € für einen Kaffee zu schenken. Sie hatte auch noch den Geldbeutel vergessen, in das sie sich setzen sollte, bis sie von Bekannten eingesammelt werden würde. Dazu musste sie 4 Kilometer in den nächsten Ort gehen. Das Fahrrad haben wir noch an Ort und Stelle gut gesichert abgestellt. Er zieht dann noch einen Vergleich zu einem alten Mountainbike, was er hat, wo er das ganz schnell hätte bewerkstelligen können und fragt, ist neuer wirklich besser? Wäre Schaum oder Milch die einzige Möglichkeit gewesen zu helfen? Beziehungsweise an dich die Frage, Christiane, kennst du das, dass wie hier an einem E-Bike Reifen wirklich so fest sitzen, dass man da mit dem Reifenheber unterwegs nicht zurande kommt?
Ja, auch wir haben in der Werkstatt manchmal nicht oft, aber manchmal mit solchen Fällen zu tun, wo man mit den üblichen Tricks, die natürlich auch nicht jeder beherrscht, aber eben nicht weiterkommen und dann die Handkraft einfach auch verschleißen. Also der normale Weg ist ja, man lässt die Luft, falls sie überhaupt noch drauf ist, ne, komplett runter und drückt mit Handballen, mit Daumen auf der einen Seite und den restlichen 4 Fingern auf der anderen Seite den Mantel ins Felgenbett. Macht man am Anfang mit weniger Kraft und wenn das dann gar nicht geht, dann versucht man das mit mehr Kraft, versucht dann nur noch mit dem Handballen irgendwie dem Mantel so eine Art Schubs zu geben und ins Felgenbett zu buxieren, weil im Felgenbett hat der Mantel am wenigsten Gegendurchmesser und sitzt dann eben am lockersten und von dort aus kann man ihn dann absolut einfach mit Reifenhebern raushebeln, braucht dann meistens gar keine Reifenheber mehr, sondern kann das dann einfach mit der losen Hand runterheben, nicht hebeln. Aber es gibt diese Fälle, wo meine rechte Hand verzweifelt, meine linke Hand dazu kommt verzweifelt, ich kann nicht mehr, irgendwann schwitze ich dann nur noch, man kniet dann irgendwann vor dem Rad und so weiter und eine Hilfe kann mal jemand und so und dann ist das irgendwie wie mit den Marmeladengläsern zu Hause.
Dafür habe ich aber zu Hause so einen Marmeladenglasöffner, der dann in solchen Situationen weiterhelfen kann. Aber du beschreibst es, finde ich, sehr, sehr treffend, weil ich hatte das auch schon ein paar Mal und meine Beobachtung ist einfach nur, hat es damit was zu tun, wenn es wirklich ganz, ganz neue Mäntel sind oder gibt es da keinen Zusammenhang?
Natürlich sind ganz, ganz neue Mäntel auch straffer. Also natürlich dehnen die sich auch. Und da gibt es Mäntel, Tubeless-Mäntel, die sich mehr dehnen als andere mit Draht und so weiter. Aber nicht so, dass das jetzt hier eine Rolle spielen könnte, glaube ich.
Ich würde es gerne auch ein bisschen sortieren, weil ich die begründete Vermutung habe, dass das, was Christian beschreibt, ein anderer Fall ist, weil da geht es um wahrscheinlich ein eigenes Erleben, also irgendwie Sportrad, Rennrad. Und hier wird geschrieben von einem doch schwereren E-Bike. Und Christiane und ich, wir haben vorhin beim üblichen Kaffee, den sie hier bekommen hat, kurz drüber gesprochen. Und da hast du mir ja gesagt, dass du das kennst von bestimmten Herstellern, dass es da wirklich so ist, dass die Felgenreifenpassung besonders eng ist.
Ja, also es fällt uns jetzt einfach in der Werkstatt auf, dass in den letzten Jahren ab und zu vorkommt bei wirklich hochpreisigen E-Bikes. Und ich, wenn ich mir das jetzt zusammenspintisiere, ich habe da niemanden gefragt, dann stelle ich mir das eben so vor, die konzipieren ihre Fahrräder, nehmen natürlich auch nur hochpreisige Komponenten dazu und geben vielleicht sogar irgendwas in Auftrag, wie zum Beispiel eine Felge und gehen dann eben zu einem Felgenhersteller und sagen, hier, wir brauchen das und das Gewicht muss das aushalten und dann muss es auch noch diese, was weiß ich, Geländestrukturen gut bewältigen können und so weiter. Und was würdet ihr da machen? Und dann geben die halt irgendwas raus, was möglichst stabil ist. Und dabei kommt es manchmal vor, schätze ich mal, also so erkläre ich mir das wenigstens, dass dann eine Felge entwickelt wird, die besonders steif, besonders stabil, besonders, das ist ja dann auch meistens auch für Cargo-Fahrräder gedacht, ne? Also diese E-Bike-Hersteller verkaufen ja meistens dann eben auch Lastenräder, aber so stabil und steif und dickwandig und alles ist, dass dann eben der Mantel da sitzt wie...
Da ist die Handkraft am Ende.
Genau.
Ja, und jetzt fragt ja Jürgen auch hier nach, ist es eventuell tubeless?
Das Beispiel, glaub ich worüber. Nicht, ja. Ja, glaube ne? ich nicht, weiß ich aber natürlich nicht. Also
es, ja. Okay, aber man kennt es ja, ne? Also die Passung an einem Tubeless-Reifen-Felgesystem muss präziser sein. Und deswegen liegt die Vermutung hier nahe. Du sagst aber auch, du kennst es aus deinem Alltag, dass es nicht unbedingt nur Tubeless-Paarungen sind, wo das so
genau,
ist.
Genau, also es sind Felgen, die sind gar nicht Tubeless-ready, obwohl man da wahrscheinlich ganz gut ein Tubeless montieren könnte. Ja? Aber so sind die gar nicht gedacht.
Genau. Ja, aufs Thema Tubeless würde ich gleich danach gerne nochmal kommen, weil da scheint das Problem auch zu bestehen. Christian hat es ja auch hier angerissen. Jetzt heißt diese Serie hier ja aber Mein Fahrrad ist krank oder Rubrik. Christian, was ist richtig?
Serie ist besser.
Serie ist besser, vielen Dank. Ich vergesse es immer wieder. Und wir wollen das Fahrrad heil machen. Das heißt, erstmal für den Fall E-Bike, diese Felge, diese steife Felge mit der Toleranz eher am äußeren Ende, ja, also diese Passung, was macht man da unterwegs, wenn jetzt Jürgen die Dame nochmal trifft oder vielleicht die Dame auch das selber lösen will, das Problem natürlich, also wie geht man da vor?
Also ich würde nach so einem Fall an meinem eigenen Rad zu Hause mal üben, ob man das ohne Druck draußen, Schweiß und so vielleicht mit Ruhe hinkriegen könnte.
Das ist ein guter Tipp.
Das würde ich auf jeden Fall mal machen. Das ist immer noch mal eine andere Situation als im Stress. Und natürlich auch, wenn man helfen möchte, dann möchte man natürlich auch nicht versagen. Und dann schwitzt man auch schneller, als einem lieb ist. Und dann ist es natürlich total lieb, da einzuschreiten. Und aber wenn man dann merkt, oh Gott, ich komme nicht weiter, das ist natürlich auch total ungut. Jetzt kann er natürlich jetzt nicht an seinem E-Bike, hat er ja nicht, herzlichen Glückwunsch, finde ich gut, kann er ja nicht üben. Also das würde ich machen, wenn ich so ein E-Bike hätte. So. Und würde mir dann auch Felgen verschleißen, vielleicht nächstes Mal holen, wo ich nicht solche Probleme mit habe, sondern womit ich eben unterwegs auch zurechtkomme, denn auch E-Bike-Fahrer haben Pannen. Schnell helfen kann man aber auch. Es gibt ja jetzt überall Dichtmilch zu kaufen. Für Tubeless. Wollten wir jetzt noch nicht hin, aber bin ich jetzt doch schon bei dem Thema. Und die Dichtmilch, die dichtet ja nicht nur Tubeless-Mäntel ab, sondern auch nicht tubeless Tubes, also die Schläuche und sogar Fußbälle von Kindern habe ich schon dicht gekriegt wieder damit und unser Schubkarrenrad zu Hause fährt mit Dichtmilch.
Also fährt, das klingt gut. Das klingt so
Dichtmilch
Verbrennungsmotor.
Ja, also es ist auf jeden Fall vielseitiger, als man so gemeinhin denkt. Das ist gar nicht schlecht. Jetzt muss man natürlich nicht jeder, der eigentlich seinen Schlauch fährt, muss ja nicht Dichtmilch loseiern, aber für den Fall, dass dann noch jemand anhält, der sowieso gerade tubeless unterwegs ist und Dichtmilch hat, ach, kann man machen.
Also fassen wir zusammen, für diesen Fall, wenn man das nicht runterbekommt, unterwegs probieren mit Dichtmilch daran zu gehen, ansonsten natürlich üben und wenn die Paarung Reifenfelge zu fest ist, dann vielleicht das Reifenmodell wechseln, Klammer auf, Hoffentlich kein S-Pedelec, wo das alles dann in so eine Art Fahrzeugschein eingetragen ist und man ja eigentlich die Bauart des Reifens gar nicht ändern darf.
Also das S-Pedelec darfst du wirklich nicht ändern.
Ja.
Wirklich nicht ändern.
Ja.
Ne? S-Pedelec heißt 45 km/h niemals ändern.
Okay. So, jetzt kommen wir zu dem Thema Tubeless und Christian hat es genannt, obwohl wir vorher nicht drüber gesprochen haben und ich habe mir aber gedacht, dass irgendwie sowas kommt, zumindest kenne ich das, sehr oft.
Bei mir hat es aber nichts mit Tubeless zu tun.
Ja, vielleicht doch.
Rolf weiß mehr als ich.
Ja. Naja, je nachdem.
Ich höre dir zu.
Vielleicht hast du nämlich eine Felge, die Tubeless-fähig ist.
Ja.
Richtig. Und deswegen hat es doch was damit zu tun. Ne? Also wir haben ja zwei Entwicklungen. Wir haben Felgen, die jetzt anders geformt sind und deswegen sitzt der Reifen anders. Und wir haben ja dieses Thema, wann sitzt gerade beim Rennrad irgendwie der Reifen ordentlich, also bei höheren Drücken. Das ist ja alles noch nicht so ganz ausgespielt. Das könnte ja noch besser gehen. Was ist für jemanden wie Christian, der mit Schlauch auf eine Tubeless-Felge fährt oder auch jemand mit Olive und Tubeless-Milch und dann auch sagt, ich bekomme den Reifen hier nicht runter oder ich bekomme den nicht drauf. Das hört man ja auch oft. Meine These ist, in vielen Fällen ist das einfach eine andere Technik, die man anwenden muss. Richtig? Jetzt habe ich ganz angeredet. Entschuldigung.
Alles gut. Naja, beim Runterbekommen ist die Technik im Grunde die gleiche wie immer. Reifen in die Mitte schieben.
Und ich behaupte, da hängt es schon. Weil man früher, als die Felge noch nicht die Schultern hatte, ne, und der Reifen sofort, wenn er keine Luft mehr hatte, sind die, fällt mir nur der englische Begriff ein, die Beads, also der Wulstkern, ist von selber in die Mitte der Felge gerutscht, dort, wo der Durchmesser der Felge geringer war. So, und jetzt muss ich das ja aber aktiv machen. Ich muss ja erstmal, wenn ich einen Platten habe, muss ich das ja dahin drücken. Und dann kann ich erst runter.
Ja, wobei das schon ganz lange bei hochwertigen Laufradsätzen und Reifen ganz schön klemmt. Also, aber so, dass man wirklich denkt, habe ich da vielleicht ein Reifen-Felgensystem vor mir, was man gar nicht trennen kann. Also so verrückt ist es halt nur ganz, ganz selten.
Ja, und wenn Leute sagen, ich habe hier so eine Tubeless-Felge und ich habe jetzt so einen Reifen und ich will das jetzt mal probieren und ich bekomme das nicht drauf.
Drauf, genau, das ist nämlich was anderes.
Ja,
das
was
ist,
sagst das, du denen?
Ja, das nicht drauf ist blöd. Also
blöd oder nachvollziehbar?
Es ist absolut nachvollziehbar. Also das unterwegs haben und dann hat man so eine Druckluftkartusche dabei und eine und dann ist die leer und dann die zwei. Und dann, das geht einfach nicht. Man braucht einfach ganz schnell ganz viel Druck, um den Reifen eben...
Dass er sich setzt, ja. Aber es gibt ja auch das Problem, dass Leute sagen, ich bekomme den gar nicht über die Felge.
Ach so.
Also über das Felgenhorn. Kennst du das?
Nö, das kenne ich nicht.
Okay. Weil ich kenne diese Beschwerde oft.
Das kenne ich eigentlich nicht.
Ja.
Auch nicht jetzt.
Du sagst, wenn man es einmal runterkriegt, geht es auch relativ gut wieder drauf.
Naja, wir sind ja beim Draufziehen.
Naja, wir waren ja jetzt erstmal beim Runtermachen. Da sagst du, da...
Aber Gerolf ist schon wieder beim Draufmachen.
Ja, ja, ich weiß, genau. Und jetzt kommt sozusagen Schritt 2, also stark verkürzt. Ne? Wir haben es jetzt irgendwie runtergewuchtet und dann sagst du, drauf geht dann aber eigentlich immer, wenn man es einmal runterbekommen hat.
Na, in die Felge reinlegen sozusagen, ins Felgenbett rein, denke ich, geht immer. Ja, und das muss man... Eben, Gott.
Kann schon aber auch ein bisschen Kraft verlangen, ne? Also,
man muss eben dafür darauf achten, dass, aber das muss man bei allen anderen konventionellen Schlauchsystemen auch, dass der Reifen überall dort, wo man gerade nicht arbeitet und wo er schon drauf ist, sozusagen, oder in der Felge schon drin ist, dass er da eben auch in der Felgenmitte sitzt. Und wenn man das macht, dann ist das eigentlich überhaupt gar kein Problem.
Das ist schön, wenn das so ist.
Also.
Ja, also ich kenne es, dass da Leute fluchen und auch Leute sagen, hier, guck dir den Mist an, das funktioniert alles nicht, Tubeless ist alles Quatsch und ich fahre wieder mit Schlauch und dann ist es wirklich teilweise so, dann macht man das mit der Hand, weil man eben den Reifen so in die Mitte drücken muss und weil man nicht am Ventil anfängt, weil dort, wo das Ventil sitzt, ne, ist der Durchmesser wieder größer, sondern dort halt als letztes das reinzwingen. Aber dann ist das vielleicht ein theoretisches Problem, was nur in meinem Umfeld manchmal existiert, dann bin ich froh.
Aber das gilt nach wie vor, oder? Dass man das am Ventil anfängt?
Nein.
Also ich habe gute Erfahrungen damit gemacht und in den verschiedenen Selbsthilfewerkstätten, wo ich unterwegs war, habe ich immer gesagt, zwei Handbreit oder eine gute Handbreit neben dem Ventil anfangen und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Bei allen Systemen.
Okay, was ist jetzt unser Fazit?
Ich glaube, die traurige Wahrheit ist, man gibt immer noch manchmal ein bisschen viel Haut. Also ich merke, dass ich dann schon ein bisschen Kraft brauche, um eben beispielsweise bei einem Tubeless Ready Reifen trotz Schlauch den abzukriegen. Je häufiger man es macht mit dem Mantel, umso einfacher wird es, ist meine Erfahrung. Aber bei den allerersten Malen hat es bei mir schon ein bisschen Haut gekostet, gebe ich zu.
Also bei uns in der Werkstatt ist es schon so, dass ich also häufig, wenn so ein Mensch dann reinkommt mit seinem, kriegt das einfach nicht hin und weiß nicht, wie viele Reifenheber sind schon abgebrochen und das ist aber dann meistens mit Schläuchen und die Schläuche sind auch schon kaputt und so. Und dann staunen die nicht schlecht, wenn man das dann da innerhalb von Sekunden mit der Hand ohne Werkzeug und so drauf macht. So ist es ja meistens. Das ist so ein ganz ulkiges Gefühl. Irgendwie freut es einen ja auch, dass die freut, dass man das jetzt total schnell hingekriegt hat. Und dann sagt man immer sowas wie, naja, für irgendwas müssen wir ja gut sein und so in der Werkstatt. Und das ist einfach Erfahrung. Ich meine, wir machen das Minimum 10 Mal am Tag. Minimum. Ja. Und
also Erfahrung macht es da doch.
Ja, und Übung und die richtige, also das sind auch, ich habe vorhin versucht, das zu beschreiben und meine Hände angeguckt dabei. Das mache ich ja normalerweise gar nicht. Ich mache das einfach. Das zu beschreiben dann im Radio, das ist total schwierig, weil ich gar nicht so genau weiß, was ich da eigentlich mache, wenn ich das mache. Das ist halt irgendwie in Fleisch und Blut übergegangen irgendwann.
Das heißt aber, man könnte dich auch nachts um 3 wecken und du könntest, ohne zu gucken, das wechseln.
Na, müsst ihr mal versuchen, ja. ja, ich denke schon. Aber eben, ich muss zugeben, es gibt auch, wie in der Geschichte, es gibt tatsächlich diese Fälle, wo man, also wo auch aus unseren Reihen Flüche zu hören sind, die sind nicht radiofrei gegeben.
Ja, und da haben wir noch nicht über Hookless gesprochen. Nee. Und spezielle Hookless-Reifen. Und mein Fazit ist, eben üben. So, ne? Also in vielen Fällen, wo man flucht, es geht dann doch, wenn man die Handgriffe beherrscht. Und mein anderes Fazit ist, das System ist noch nicht so weit oder die verschiedenen Systeme sind noch nicht so weit, dass die wirklich selbsterklärend und für jeden einfach nachvollziehbar funktionieren. Und damit ist da eigentlich auch noch Luft.
Und so wie es halt im Fahrradbereich einfach Hunderttausende von Standards gibt, also keine Standards quasi, ja, so ist es da eben auch. Es gibt immer irgendwie eine Weiterentwicklung hier und ein bisschen Weiterentwicklung da und dass das dann gegenläufig ist, also sie irgendwie kollidiert, das gibt es eben auch zuhauf.
Ich habe das Gefühl, über genau das Thema Reifen, Felgen, Standards und Normen, die dahinter stehen, müssen wir auch nochmal sprechen in diesem Podcast. An dieser Stelle aber erstmal vielen Dank und lieber Jürgen, lieber Markus, wir hoffen, wir konnten euch helfen. Wenn noch jemand anders da draußen zufällig eine Krankheit am Fahrrad haben sollte.
Oder die Vermutung einer Krankheit.
Oder die Vermutung einer Krankheit, genau. Meldet euch doch einfach. Schreibt uns auf Instagram oder an antritt@detektor.fm oder bei Mastodon an Christian Bollert. Und dann
oder Detektor.fm, ja.
Oder Detektor FM. Und dann werden wir uns hier drum kümmern. Mit Christiane, mit ein paar Oliven natürlich. Und wir sagen vielen Dank, dass du ins Studio gekommen bist.
Ja, immer schön hier bei euch. Danke.
Ja, und vielleicht sollten wir das mit den Oliven wirklich zum Standard machen. Die waren sehr lecker übrigens. Ah, danke, ja. Danke, Gerolf.
Bringst nächstes Mal du welche mit, dann guck mal, was
besser schmeckt. Norm-Oliven.
Da stehe ich auf verschiedene Standards an der Stelle.